gerade überhaupt nichts im Forum los.
Ja, manchmal. Aber zurzeit sind es, glaube ich, nur ein paar Tage. Ich habe mir jetzt auch nichts rausgesucht, aber...
Aber in der letzten Zeit ist das doch ein bisschen besser geworden wieder, finde ich. Also vor 2 Wochen oder so war es total Tothose. Es war öde.
Ja, es sind immer so Phasen. Wurde sich auch neulich, gab es irgendwann einen Twitter dazu, drüber beschwert fast schon, möchte ich mal sagen,
dass ja, so
wenig los sei. Aber es schwankt halt. Ich fand das jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Es war vielleicht eine etwas längere Phase, wo wenig los war, aber...
Ja, also mir ist aufgefallen, es gab einfach keinen Thread mehr, der wirklich eine Diskussion provoziert hat. Und das fand ich öde. Das ist.
Ja. Das kann aber auch davon kommen, dass es viele Diskussionen oder Diskussionsbedarf in der Zeit davor gab und die Leute dann keine Lust mehr auf lange Threads haben.
Es könnte aber auch einfach eine Sommerpause gewesen sein.
Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich zum Ferienanfang gemerkt.
Ja. So, also herzlich willkommen zurück zum Podcast hier. Wir sind wieder on the line. Und genau, heute soll es um eine ausführlichere Beschreibung einiger Techniken gehen. Also quasi die Ergänzung zur letztigen Folge. Wieder zu zweit sind wir mit Steve und mir.
Mir ist nämlich aufgefallen beim Anhören der letzten Folge, dass wir, würde ich mal sagen, ein paar Sachen vernachlässigt haben von... vor allem was Dilt angeht und vielleicht auch ein paar Sachen nicht ganz ausführlich genug dargestellt haben oder man könnte sagen nicht korrekt. Das fängt nämlich schon an mit der Definition, die ich vorgebracht habe zu Klartrauminduktionstechniken. Die war etwa so, das sind Dinge, die man im Wachleben tut, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, Klarträume zu erleben. Ja, die Definition schließt eine Art von Techniken vollkommen aus, nämlich die sogenannten LILD-Techniken. Das steht für Lucidity Induced Lucid Dream und bezeichnet alle möglichen Dinge, die man im Traum tut, beziehungsweise im Klartraum, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, in der Zukunft Klarträume zu erleben. Das wollte ich mal so klarstellen, dass ich die Techniken auch anerkenne.
Ja, also ich finde, das schließt sich jetzt nicht direkt aus. Mir wäre das nicht erwähnenswert gewesen.
Zu spät.
ich denke, es reicht doch auch, sich vorzunehmen, das und das zu tun. Wenn man nichts im Wachleben tut, dann bringt diese Technik auch nichts. Denn
würde ich auch sagen, ja.
Ja, es ist das Vorhaben, sich damit zu beschäftigen.
Aber da wir es jetzt schon angesprochen haben, mal ganz grob Beispiel. Ich habe nicht so Erfahrung damit, aber... ganz kurze Beispiele, wie sowas aussehen kann. Man könnte zum Beispiel im Traum, in der Traumumgebung, die man öfter in Träumen, auch in Trübträumen erlebt, Schilder aufstellen, die einen darauf hinweisen, dass man gerade träumt. Und das scheint bei einigen auch, also bei manchen zumindest, einigermaßen gut zu funktionieren, dass wenn man dann wieder im Traum ist, in einem Ort, dass man dann wirklich das Schild sieht oder einen anderen Hinweis darauf. Oder man kann einen Traumcharakter, wenn man schon klar ist, bitten, einen das nächste Mal, wenn man träumt, daran zu erinnern. Und das kommt anscheinend wirklich vor, dass das manche Traumcharaktere dann auch tun.
Also, ich habe noch nie wirklich einen Bericht von einer mir bekannten Person gehört, gelesen, die behauptet, dass das wunderbar geklappt hat und zuverlässig und eine super Technik sei.
Ich glaube, ich habe sogar noch nie einen Bericht von einer mir bekannten Person gelesen oder gehört, wo das überhaupt mal geklappt hat. Aber es gibt Berichte, wo es geklappt hat, ja. Mag sein, dass es sehr wenig ist und dass eher bekannt ist, die Technik, weil es mal ein völlig anderer Ansatz ist und wäre schön, wenn es so gut funktionieren würde. Aber also wie schlecht oder wie gut das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich es noch nie probiert habe, weil es mir nie, gut, es kam ja auch nie so in den Sinn im Klartraum, aber ich glaube nicht, dass die Erfolgsaussichten so besonders groß sind.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Technik von sehr erfahrenen Klarträumern benutzt wurde oder erfunden wurde. So nach dem Motto, ich habe jetzt einen Klartraum, hey, stell mir mal ein Schild auf, wo drauf steht, du träumst. Mhm. Und dadurch, dass sie generell eine gewisse Klarheit immer im Traum haben, wenn sie wirklich regelmäßig klarträumen, war das Schild halt wieder da. So erkläre ich mir das ungefähr. Ich denke nicht, dass es bei Anfängern wirklich klappt.
Naja, ich will es keinem ausreden. Es gibt ja manche stellen so fest, dass immer wieder Träume haben, die so eine Fortsetzungsgeschichte erzählen oder zu erzählen scheinen. Da würde ich schon sagen, dass man das mal probieren kann, wenn die Traumwelt so konsistent ist, dass da ja immer wieder dieselben Dinge sind und sich nicht unbedingt nur wiederholen, sondern auch fortsetzen, kann man ja zumindest mal probieren, wenn man dann im Traum mal dran denkt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir dazu, dass man das auf jeden Fall ausprobieren sollte. Vor allem, weil die Technik einfach kaum Aufwand benötigt. Du setzt dich einmal im Klartraum dahin, stellst das auf und fertig.
Ja.
Aber im gleichen Zug würde ich sagen, könnten wir mal kurz über Traumzeichen reden. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, wobei das eigentlich eine sehr zuverlässige Methode ist. Und das steht hier auch gar nicht in der Liste für heute.
Doch, ich hab den Punkt Traumzeichen runtergenommen, weil ich es im Punkt Konditionierung dazu habe. Ich dachte nämlich, dass wir zuerst mal WBTB erklären, weil das nämlich für alle Techniken wichtig ist und dann einige Deal-Techniken genauer erklären.
Also ich sehe da keine Konditionierung. Ach doch, da. Ha. Stimmt, ich bin blind.
Sind wir das nicht alle manchmal?
Ja.
Willst du WBTB erklären? Ich spreche es lieber aus, als dass ich es erkläre, aber ich kann es auch.
Dankeschön, dass du mir das zutraust. Ja, WBTB ist eine unterstützende Technik. Die wollten wir eigentlich letztes Mal erklären, aber irgendwie haben wir das einfach ganz bösartig unterschlagen.
Ihr könnt einfach die zwei Folgen direkt nacheinander hören und dann als eine betrachten, dann ist es auch dabei.
Das ist dann quasi, das ist ganz witzig, die betrachten das aus einer anderen Perspektive als wir. Die sind quasi in der Zeitreise.
Genau.
Auf einer merkwürdigen Ebene. Lassen wir das bitte. Okay. WBTB ist eine unterstützende Technik, was bedeutet, sie funktioniert nicht alleine oder jedenfalls nicht, ohne dass man aus Versehen noch eine andere Technik benutzt. Aber sie steigert die Erfolgschance die Erfolgschance einer Technik um ein Vielfaches. Also einige Techniken sollen angeblich wirklich nur mit WBTB gut funktionieren. Dazu gehören vor allem die Wildtechniken. Es ist eigentlich ganz simpel. Man stellt sich einen Wecker oder weckt sich irgendwie anders nach ein paar Stunden Schlaf. Empfohlen sind 4,5 bis 6 oder so. Auf jeden Fall sollte es am besten in einer REM-Schlafphase sein.
Ich würde sagen, am besten in einer der letzten oder der letzten, weil ja, die länger ist, ist einfacher zu treffen sozusagen.
Genau. Generell empfiehlt es sich nicht, innerhalb einer Tiefschlafphase aufzuwachen, weil du dann einfach mega scheiße drauf bist. Du fühlst dich müde, als hättest du nur eine Stunde geschlafen. Das ist einfach eklig. Kennt man vielleicht auch von morgens manchmal. Also es ist sehr unangenehm, in der Tiefschlafphase aufzuwachen. Deswegen tut man das natürlicherweise eigentlich auch nicht. Genau, also man weckt sich in einer REM-Phase, in einer späteren REM-Phase.
Oder lässt sich wecken.
Genau. Und dann macht man irgendwas. Ist eine halbe Stunde oder so, 10 Minuten oder so wach. Die meisten sagen, dass eine halbe Stunde eine gute Zeit ist. Und macht irgendetwas, was einen nicht zu sehr weckt, aber das Bewusstsein aufweckt quasi.
Also beispielsweise würde ich sagen, Sport treiben eher nicht, aber Rechenaufgaben lösen klingt nach einer guten Idee, um quasi das Gehirn wach zu bekommen.
Also ich bin eigentlich ein Fan davon, eher etwas Wahrnehmungstechnisches zu machen. Die Realität auf eine gewisse Art und Weise wahrzunehmen, was du bei Rechenaufgaben jetzt eher weniger hast, weil du wieder in einer Illusion verschwindest, in der Illusion eben des Zettels.
Ja, die Rechenaufgaben würde ich vielleicht eher empfehlen, wenn man vorhat, nur ein paar Minuten wach zu bleiben und mal schnell, ja, ein bisschen auf Touren kommen will, dann den Geist anregen will. Aber das mit Wahrnehmung finde ich auch nach einer guten Idee, klingt auch nach einer guten Idee. Auf jeden Fall die Umgebung betrachten und RCs oder die Umgebung hinterfragen und vielleicht RCs machen. Auch wenn man sie sonst nicht macht, ist das während dem WBTB, glaube ich, zu empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Andere gehen sogar spazieren währenddessen, das ist mir aber ein bisschen zu viel dann wieder, muss man sich anziehen und so. Genau, und dann legt man sich wieder ganz normal schlafen. Wenn man ein Wild machen möchte, irgendeine wildverwandte Technik, dann lohnt es sich wirklich an dieser Stelle eine zu machen. Und nicht nur der Wild wird dadurch verstärkt, sondern auch die Traum, die Klarheit induzierenden Techniken, die Klarheit, wie auch immer, Klarheit erhaltenen Techniken, ja. Wie auch immer das heißt. Hab ja. Den Namen vergessen.
Wild.
Nee, eben DILD. Ja, gewinnenden Techniken. Genau. Also beide Arten von Techniken funktionieren ziemlich gut, weil, und jetzt kommt eine wissenschaftliche Erklärung, weil manche Menschen das auch kritisieren, man erstens sicher geht, dass man wieder in einer REM-Phase einschläft, was die Wahrscheinlichkeit eines WILDs um einiges erhöht. Dann hat man doppelte Traumerinnerung, weil man zweimal aufwacht, was bedeutet, man hat auch doppelt so viele Chancen, sich an Träume zu erinnern. Dann wird man mitten im Schlaf aus dem Traum gerissen und erlebt die Realität, was natürlich dann wieder dafür sorgt, dass man sich daran erinnert, was ist eigentlich die Realität, dass ich wieder träume. Das fördert dann natürlich den DILD, dass man kritischer werden kann. Und generell, je öfter man wach ist, je kürzer der Schlaf ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, während des Schlafs klar zu werden. Denke ich.
Ja, ich würde sagen, je kürzer der Abstand ist zwischen der Anwendung der Technik und dem Traum, desto erfolgreicher ist er tendenziell.
Ja.
Zum direkten Einstieg in eine REM-Phase. Man kann auch beim WBTB nicht unbedingt davon ausgehen, dass man direkt in eine REM-Schlafphase kommt beim Einschlafen, aber ja, wenn man genau den richtigen Zeitpunkt hat und Glück hat sozusagen, dann kann die schon nach weniger als einer Minute anfangen und das ist natürlich für WILD sehr hilfreich und für andere Techniken auch.
Richtig, also eine Sicherheit hat man nie, das muss man so sagen, aber wenn man wirklich Anfang einer REM-Phase aufwacht, dann schläft man vermutlich auch wieder in diese ein.
Mehr oder weniger direkt.
Genau. Bedingung dafür ist natürlich, dass man nicht zu kurz und nicht zu lange wach ist. Man muss seine individuelle Zeit finden. Als ich Anfänger war und mich so mit WBTB beschäftigt habe, dann dachte ich so, ja toll, danke. Ihr gebt mir ja super Informationen. Ja, bleibt 10 Minuten bis eine Stunde wach.
Hättest du noch mich fragen sollen, ich hätte das noch ausgedehnt auf mehrere Stunden, wenn du Lust hast.
Ja, dann geht's aber schon wieder in polyphasisches Schlafen.
Ja, also ich nenne das trotzdem WBTB.
Okay.
Man kann auch, wenn man sich dann irgendwann zum Mittagsschlaf hinlegt, kann man auch noch WBTB nennen, wenn man will.
Ja, nee, will ich nicht.
Okay.
Also das Beste ist tatsächlich, findet heraus, wie es für euch am besten ist. Macht das ein Wochenende über. Denn es kann auch passieren, dass ihr euch dadurch den Schlaf raubt. Das ist sehr selten der Fall und nur bei Anfängern eigentlich, denn nachher hat man so ungefähr die perfekten Intervalle raus. Und dann ist WBTB gar nicht so schlimm für den Schlafrhythmus, ja. Weil man das gut kompensiert. Also diese halbe Stunde macht dann nichts aus.
Ja, dass man irgendwie schlechter schläft, wenn man WBTB macht, das kommt eher vor, wenn man noch nicht die richtige Wegzeit rausgefunden hat. Also wenn man sich aus einer tiefen Schlafphase weckt zum Beispiel, dann kann das schon auch mal den Tag, die Stimmung am Tag beeinflussen, wenn man dann nicht wieder richtig schnell wieder wach wird. Und ja, wenn man keine technischen Hilfsmittel benutzt, dann reicht es halt auch auszuprobieren, wann man denn so sich richtig wecken lassen. Man muss dann nicht wissen, ob das jetzt wirklich eine REM-Schlafphase war, aber wenn es erfolgreich ist, die Technik, dann weiß man, dass es die richtige Weckzeit war.
Also am besten kann man eigentlich, im Moment erstmal, deswegen empfiehlt es sich, WBTB am Wochenende auszuprobieren, weil man da dann am nächsten Tag im Zweifelsfall ein bisschen länger pennen kann.
Ja.
So, nun fragt ihr euch mit Sicherheit, aber hey, Moritz und Steve, woher weiß ich eigentlich, wann eine Schlafphase, wenn eine REM-Schlafphase ist? Ich würde sagen, ungefähr kann man das dadurch abschätzen, dass man aufwacht und eine sehr detaillierte Traumerinnerung hat oder sich an den Traum direkt vom Aufwachen erinnert. Wenn man eine gute Traumerinnerung hat, hat man meistens eine REM-Schlafphase gehabt. Ist nur eine grobe
Ja, kann sich auch sehr unterscheiden von Individuum zu Individuum. Also es gibt durchaus Leute, die dann mit so einem Kopfband mit EEG drin schlafen am Anfang, um rauszufinden, wann man denn, wie der eigene Schlafrhythmus so ist. Aber das ist eher selten. Ich denke, es reicht aus, wenn man davon ausgeht, dass grob so alle 90 Minuten eine REM-Schlafphase auftritt. Man kann dann je nachdem, wie lange man zum Einschlafen braucht, manche brauchen ja über eine halbe oder eine Stunde zum Einschlafen, noch ein bisschen Zeit draufzählen und von da ausgehend dann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ausprobieren. Und da, wo es erfolgreicher ist, würde ich sagen, kann man bleiben. Ob das dann eine REM-Schlafphase war, wo man aufgewacht ist, kann man sich zwar denken, ist aber für die Praxis dann auch nicht mehr so wichtig.
Dazu kann ich jedem, der ein Android-fähiges oder ein Gerät mit Android als Betriebssystem hat, eine App empfehlen. Das ist Sleep as Android. Die kannst du vielleicht mal in die Shownotes packen. Hm. Das ist eine sehr schöne App, die auch kostenlos ist, jedenfalls im ersten Monat oder so. Die legt man einfach, oder die aktiviert man und man legt das Gerät neben sein Kopfkissen und die misst dann mit unterschiedlichen Methoden, hauptsächlich dem Gyrosensor, die Bewegung des Bettes. Du kannst auch das Mikrofon aktivieren, das wird dann zur Datengewinnung genutzt dann auch. Da kann man anhand dessen sehr zuverlässig die REM-Schlafphasen bestimmen. Also ich habe darauf geguckt und das ist wirklich sehr realistisch, wie das gezeigt wird. Die haben die REM-Schlafphasen dann auch ungefähr alle anderthalb beziehungsweise alle drei Stunden gezeigt. Mhm. Man hat dann so ein schönes Diagramm pro Schlaf. Da werden dann die Ausschläge gemessen, wie stark die Bewegung in dieser Phase war.
Also Hintergrund ist, dass man halt während dem REM-Schlaf paralysiert ist und sich nicht bewegt. Und wenn halt eine gewisse Zeit überhaupt keine Bewegung da ist, dann wird angenommen, dass das vermutlich REM-Schlaf war. Es wird noch ein bisschen rumgerechnet in der App, aber...
Nee, es ist genau andersrum sogar.
Wie?
Dass während der REM-Phasen die meiste Bewegung da angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ich stelle mir das so vor.
Naja, der Ausschlag kann sein, dass der nicht die Bewegung anzeigt, oder?
Doch, das tut er. Ich kann mir vorstellen, dass der Körper sich in den REM-Schlafphasen um einiges mehr bewegt, was ja nichts mit der Schlafparalyse zu tun haben muss.
Naja, am Ende der Phase bewegt er sich mehr.
Also, ja, das kann, ja, so kann das zusammenhängen. Denn in der Tiefschlafphase, denke ich, bewegen wir uns kaum.
Auf jeden Fall mehr, als wenn man paralysiert ist.
Nee, die Paralyse sagt ja nichts über die Menge der Körperbewegung aus, sondern nur über die Übertragung von Traum zu Körper.
Davon bin ich mal ausgegangen. Aber das weiß ich gar nicht.
Die Paralyse lähmt ja nicht deine Muskeln. Die verhindert nur die Kommunikation deines Bewusstseins mit den Muskeln, sodass du deine Muskeln nicht bewusst bewegen kannst.
Ja. Müsste ich nochmal nachlesen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es nicht so ist, aber kann natürlich stimmen.
Gut.
Wenn du sagst, ziemlich zuverlässig, dann nicht in dem Sinne, dass es mit Schlaflabormessungen vergleichbar wäre, aber um rauszufinden, wann man WBTB machen will, dafür ist es definitiv ausreichend.
Nicht nur dafür, du kannst gleichzeitig auch einen Wecker mit dem Programm aktivieren und das weckt dich dann in einer REM-Schlafphase. Du kannst sagen, ich möchte geweckt werden von 7 bis 7:30. Und dann weckt er dich an dem passenden Moment in diesem Zeitintervall. Das
Wenn
ist sehr schön, man wacht.
Wenn einer vorkommt.
Ja, genau. Man wacht sehr ausgeschlafen auf, muss ich dazu sagen. Das ist super. Also empfehle ich für jeden. Es ist kostenlos zu testen, ein paar Tage lang. Und dann nur alle paar Tage funktioniert es dann. Aber man kann das trotzdem noch benutzen. Man muss nichts extra kaufen. Und selbst dann würde ich empfehlen, das zu bezahlen, weil das 4 € sind. Für eine super App.
Es gibt bestimmt auch noch andere Schlafphasenwecker, vielleicht noch eine andere kostenlose App, wenn jemand eine kennt. Schreiben wir die auch gerne noch dazu.
Ja, ich würde sagen, wir machen demnächst noch mal eine Folge drüber. Ja. Weil auch Steffi da sehr viel getestet hat. Nee, das war nicht Steffi, das war
Dreamweaver. Genau, dachte ich auch gerade.
Gut, aber weiter im Text, oder nicht?
Es gibt noch andere Möglichkeiten, sich am Ende oder während einer REM-Schlafphase zu wecken, die für viele ist am angenehmsten, sich einfach vorzunehmen, in der richtigen, im richtigen Zeitraum aufzuwachen. Das funktioniert bei einigen anscheinend sehr gut, dass man sich vorm Schlafengehen, ja, zum Beispiel per Autosuggestion oder einfach nur dadurch, dass man sich vornimmt, nach einem Traum aufzuwachen, dass das dann auch passiert. Und dann ist die Traumerinnerung besonders gut, weil man halt nicht von einem Wecker so richtig rausgerissen wird. Und ist auch für WBTB brauchbar, wenn das halt bei einem entsprechend zuverlässig funktioniert.
Es gibt sogar einige Leute, und das kennt ihr vielleicht auch, die direkt vorm Wecker aufwachen, durch die Gewohnheit.
Ja.
Das ist genau das gleiche Prinzip. Oder wenn man sich vornimmt, morgen muss ich früh aufstehen, scheiße, weil dann fährt mein Bus oder was auch immer. Dann funktioniert das meistens. Man darf das nicht unterschätzen, das klingt so ein bisschen wie, ach, dein Geist ist super und der kann das, aber es ist leider wirklich so. Also, was heißt leider? Es funktioniert halt.
Ja, es ist ja auch so, dass man sowieso schon öfter mal aufwacht nachts, ohne sich später dran zu erinnern. Also, man hat in der typischen Nacht auch mal Wachphasen von mehreren Minuten und kann da sogar tatsächlich Dinge tun, von denen man wirklich davon ausgehen kann, dass man sie nur tut, wenn man wach ist, ohne sich morgens dran zu erinnern. Und das sind eben genau diese Phasen, die man nutzen kann, wenn man wirklich vorhat, dann auch richtig aufzuwachen und nicht nur ein paar Sekunden oder eine Minute. Wenn man sich dann in dem Moment daran erinnert, dass man ja WBTB machen will, dann kann man genau so ein Mikroerwachen nutzen, um eben aufzubleiben.
Ja, ich glaube sogar im Schnitt wacht man 7 Mal pro Nacht auf. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher.
Über ja, das Zahl. Kommt schon hin. Ich weiß nicht, ob das genaue Schnitt ist, aber es klingt typisch.
Mhm. 7 ist auch einfach eine schöne Zahl, muss man ja dazu sagen. Gut, diese Folge wurde übrigens gesponsert von 7. Eine schöne Zahl.
Klingt christlich.
Klingt christlich, ja, oder antichristlich. Ich meine, 7 Todsünden, so, ja, okay, sie sind christlich, aber
ja,
das macht sie auch antichristlich.
Irgendwie schon. Über Religion spricht man dann in 300 so viel Folgen. Das passt nämlich zurzeit nicht in unser Konzept.
Ich glaube, 7 ist in der Religion, also in der christlichen Religion, immer böse.
Wäre ich mir nicht so sicher, aber da bin ich kein Experte.
Hat der Teufel nicht auch irgendwie 7 Schwänze oder so?
Echt? Komischer Typ.
Laut Dante ist die Hölle in 7 Kreisen.
Mhm.
Oder waren es 9? Der Himmel hat keine Kreise. Der Himmel ist der Himmel.
Hat Viereck oder was? Keine Ahnung. Gut, wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus. Aber für welche Techniken benutzt man denn WBTB typischerweise? Haben wir eigentlich schon gesagt, was das heißt?
WBTB? Wake back to bed.
Ja, oder öfter auch mal Wake Up Back to Bed genannt, weil es irgendwie richtiger ist, aber dann passt die Abkürzung nicht mehr und WBTB klingt einfach so viel geiler. Wake Back to Bed ist üblicher, sehr viel üblicher.
Ja, das bedeutet einfach aufwachen und dann wieder zurück ins Bett.
Genau. Ah, gut, könnte man auch noch erwähnen, dass es auch noch WSIB gibt, wo man dann aufwacht und nicht aufsteht und wieder einschläft, also Wake Stay in Bed.
Halte ich für unnötig, das als eigene Technik zu deklarieren, aber ist üblich, das macht man halt.
Ja, macht man halt so.
Ist auf deutschen WBTB ohne aufzustehen.
Genau.
Ja, weiter im Text. Wir haben, was steht denn da Komisches auf der Liste? Sind häufiger als WIDL. Achso, du möchtest nochmal über DILDs reden, ne?
Ja, ich glaube, darum soll es heute hauptsächlich gehen. Also, wir haben ja schon gesagt, dass WBTB sehr zu empfehlen ist, wenn man Wild macht. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich für alle Techniken empfehlenswert, auch wenn es für die Anwendung der Technik direkt nicht benötigt wird, steigert es auf jeden Fall die Erfolgschancen, weil man die Technik kurz vor dem Einschlafen und wieder betreten der REM-Phase nochmal anwenden kann, sich nochmal vornehmen kann, klar zu werden oder was auch immer man für eine Technik anwendet eben.
Ich glaube wirklich, jede Technik profitiert davon.
Ja.
Außer vielleicht der Needle-Technik. Aber die ist sowieso, ja, die muss man für sich betrachten. Gut, wie fahren wir denn fort?
Also ja, der ILD ist ein bisschen kurz gekommen das letzte Mal. Wir haben so viel über Wild geredet, wo wir uns ja eigentlich weniger auskennen als bei der ILD, dass wir das jetzt nochmal ein bisschen breiter treten müssen. Kritisches Bewusstsein ist so ein Begriff, der gerne benutzt wird für, ja, wie beschreibt man das am besten, für die Angewohnheit, die Realität zu hinterfragen, würde ich mal sagen.
Generell irgendetwas zu hinterfragen. Ich würde gar nicht sagen, generell, das ist unbedingt.
Ja. In Bezug auf Klarträume oder die Klartrauminduktion ist es wohl die Hauptsache. Ja, die kritische Frage wird so gern genannt nach Paul Tholey, der hat die so genannt, und das hat sich in der deutschsprachigen Community ziemlich verbreitet. Die kritische Frage ist einfach die Frage, ob man gerade träumt oder wach ist. Die mal ja auch für RCs oder generell das tägliche Hinterfragen der Realität letztes Mal schon beschrieben haben. Und
ich denke, man kann das einfach gut mit dem Film Matrix beschreiben. So. Das Erkennen der Matrix ist das kritische Bewusstsein. Mhm. So merkwürdig diese Umschreibung sein mag, aber so, wenn man jetzt Neo ist und dann die Matrix erkennen muss oder so, so ähnlich kann man das, denke ich, beschreiben.
Ja, oder wenn man du bist und den Traumzustand erkennen will, das kann man sehr gut vergleichen, Matrix und Träume, ja. Machen wir demnächst auch mal, glaube ich.
Ja.
Ausführlicher.
Muss ich nochmal Matrix gucken?
Ja, das empfehle ich vor allem während dem WBTB. Der ist zwar länger als eine Stunde, aber
darauf habe ich während
des geschadet.
Das ist für mich keine Motivation aufzustehen. Da hänge ich also. Nein. Jetzt noch 2 Stunden Matrix gucken.
Ja, diese modernen Geräte, wo man Filme im Bett schauen kann, das ist schon.
Nee, da werde ich nicht richtig wach.
Ja.
Aber okay.
Naja, da brauchst du halt eine schöne Heimkinoanlage und die drehst du ordentlich auf.
Ja, in der WG.
Ja, ist gut. Ich meine, die anderen haben doch bestimmt den gleichen Schlafrhythmus und wollen auch WBTB machen.
Ja, ganz sicher. Auf jeden Fall.
Genau. Ja, das kritische Bewusstsein. Ich würde mal spontan behaupten, dass es auch, der Begriff stammt auch so aus Paul Tholeys Veröffentlichungen oder seinem Buch, was ja auch eine Veröffentlichung ist. Der hat zum Erlernen des Klarträumens 10 Gebote aufgeschrieben, die so ein bisschen, also die umgangssprachlich so genannt wurden und auch in seinem Buch die Überschrift bekommen haben. Die empfehle ich jetzt einfach mal, sich durchzulesen, müssen wir jetzt nicht alle hier vorlesen, aber das ist eine schöne, schön kompakte Zusammenfassung in 10 Schritten, wie man kritisches Bewusstsein aufbaut.
Es ist ganz witzig, dass da jetzt passenderweise diese 10 Gebote sind, weil ich gerade sowieso darüber reden wollte, wie merkwürdig die Community doch ist, dass sie gewisse Dinge vergöttert. Das kritische Bewusstsein und die Klarheit. Das sind so zwei, die Begriffe werden fast gar nicht mehr wörtlich benutzt, sondern so, oh mein Gott, lass die Klarheit kommen. Oder das kritische Bewusstsein ist der Glaube an die Klarheit. So,
dann würde ich nicht zustimmen. Glaube ist schon nochmal was anderes.
Ja,
wenn man dran natürlich glaubt, dann muss man es nicht kritisch hinterfragen, dann glaubt man auch so dran.
Ich habe das pathetisch ausgedrückt, ja, und jetzt, ne, so. Für mich ist das ganz merkwürdig, wie diese Begriffe inzwischen gerade im Forum gebraucht werden. Muss man mal drauf achten. Ersetzt mal die Klarheit durch Gott oder das kritische Bewusstsein durch Gott. Es ist faszinierend, wie gut es passt. Und vielleicht stachel ich da jetzt gerade so in das Auge von einem Drachen oder hier verderb so manchen Leuten die Suppe. Ich weiß nicht, woher diese komischen Redewendungen gerade kommen. Aber
du mit deinem Essen.
Ja, immer mit dem Essen. Drache und Suppe. Ich finde das sehr faszinierend, das mal so zu betrachten. Ist mir aufgefallen, dass gerade die Community sich zu einer, sagen wir mal so, ich kann verstehen, warum manche Leute uns für eine Sekte halten.
Oh, tun sie das?
Ja, so, also manche Leute. Ich habe
bisher nicht getroffen, aber kann ich mir vorstellen.
Ja, weil die sofort wieder aus dem Forum verschwinden. Aus
wenn
dem
sie überhaupt da hinkommen, ja.
Also es kommt vor, dass manche Leute das für abgefuckte Scheiße halten.
Ja, das ja, mit Sicherheit.
Und gerade wenn man mal betrachtet, wie wir über Klarheit reden, dann ist das schon verständlich.
Es wird aber, die Betrachtungsweise wird aber, glaube ich, seltener in den letzten Jahren durch die wissenschaftliche Verbreitung, die ja zwar in den 80ern schon angefangen hat, aber ich glaube, die 90er haben noch nicht gereicht, damit es wirklich auch bei den Leuten, die sich eben nicht mit der Forschung direkt beschäftigen, ankommt, dass es nicht so nichts Esoterisches oder Okkultes ist.
Also nee, das meine ich. Das meine ich gar nicht, sondern eher, dass wir es dazu machen, indem wir so über das reden.
Aber das trifft auf die meisten Hobby-Communities zu, die wenn man sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt, kennt man ja, was für Abkürzungen und interne Begriffe es in anderen Communities auch gibt. Da entwickelt sich ein Stück weit eine eigene Sprache für viele Sachen, weil es halt, wenn man schon weiß, wovon man spricht, einfacher ist, das so auszudrücken, wie zum Beispiel die kritische Frage, kritisches Bewusstsein. Kritisches Bewusstsein ist ein sehr gutes Beispiel dafür, glaube ich. Wer sich eine Weile in der Community aufgehalten hat, der weiß genau, was damit in welchem Zusammenhang gemeint ist. Aber ja, ich würde die nochmal die 10 Gebote empfehlen, um einen Eindruck zu bekommen, was meistens damit gemeint ist.
Also ja, wir bauen uns da schon so einen kleinen Elfenbeinpalast auf mit
der Nomenklatur. Ja, das sind halt die Nerdzimmer. würde ich nicht sagen, dass das für das Klarträumen im Speziellen zutrifft.
Nein, stimmt schon. Es ist einfach eine Community.
Die Bezeichnung 10 Gebote, jetzt habe ich es glaube ich oft genug gesagt, sehe ich auch eindeutig ironisch eher. Also dass man muss nicht besonders religiös sein oder überhaupt nicht religiös sein, um das gut zu finden. Das ist einfach eine gute Zusammenfassung.
Ja, klar. Also das war auch jetzt nur passenderweise. Mhm. Und ich wollte betonen, dass das gerade eben nicht damit zusammenhängt, dass ich das sagen wollte, sondern sowieso sagen wollte und dann passte das plötzlich. Klar. Das war schon ganz witzig. Gut, dann soweit zum kritischen Bewusstsein, denke ich.
Ja, ich denke, RCs haben wir, oder auch wie man das kritische Bewusstsein trainiert, haben wir ja letztes Mal schon erklärt. Wer es nochmal ausführlich haben will, eine Folge zurück, das ist die Folge 2 gewesen.
Wir können nochmal über die wunderbaren Stabilisierungstechniken reden, wenn wir schon mal beim DILD sind.
Ja.
Ich finde, das passt.
Ja, mach ich. Hätte ich eine eigene Folge gepackt, aber mal schauen, wie ausführlich du wirst.
Es kursiert so im Internet, besonders in unserer Community auch.
Ja, einen Punkt gibt es jetzt schon klar zu machen, glaube ich, ja.
Okay, was wie klar zu machen?
Ja? Klar, ja. Nein, ich meine klarzustellen.
Ja. In der Deutschsprache. Jetzt hast du mich unterbrochen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Mach doch immer.
Es gibt sogenannte Stabilisierungstechniken. Diese Techniken sind eigentlich fast immer oder immer Techniken, die man im Traum, gerade im Klartraum, ausführt, um den Traum zu stabilisieren. Stabilisierung bedeutet, die Klarheit zu erhöhen oder den Traum am Auflösen zu hindern. Also
wobei die Klarheit erhöhen auch wieder unterschiedliche Bedeutungen haben kann.
Ja.
Also zum Beispiel die Sinneseindrücke verstärken, schärfen oder das Gefühl an Klarheit einfach zu erhöhen oder das Denkvermögen zu erhöhen, mehr dem im Wachleben anzugleichen.
Kurzum, Stabilisierungstechniken behaupten von sich selbst oder man behauptet von Stabilisierungstechniken, dass sie die Qualität eines Klartraums erhöhen, wenn man sie durchführt. So. Nun gibt es auch eine sehr große Gegenbewegung gegen diese Stabilisierungstechniken. Die ist auch schon recht laut und groß geworden. Und das heißt, Stabilisierungstechniken sind Schwachsinn, weil sie eine Abhängigkeit erzeugen können, sodass man denkt, scheiße, wenn ich jetzt nicht meine Hände wie wild aneinander rumreibe, dann bricht der Traum zusammen. Die behaupten, diese Stabilisierungstechniken seien unnötig, weil sie nur nach der Erwartungshaltung funktionieren. Somit kann man auch einfach ohne Technik erwarten, der Traum bleibt stabil, der Traum bleibt gut und so braucht man sie gar nicht.
Man könnte dann aber auch argumentieren, dass genau diese Einstellung, diese Haltung schon die Technik ist oder eben andere Techniken ersetzt. Also die so verbreitete Stabilisierungstechniken sind, wie gesagt, Hände reiben, Dinge anfassen, wird auch öfter mal gesagt an sich, so eine Verallgemeinerung des Händereibens, sich im Kreis drehen, ist eine Sache, die Stephen LaBerge rausgefunden hat oder glaubt rausgefunden zu haben, wenn man sich im Traum dreht, dass dann die Klarheit erhöht wird und der Traum stabilisiert wird. Andere haben lustigerweise rausgefunden, dass das eine schöne Methode ist, um den Ort zu wechseln, also den aktuellen Traum eigentlich zu ersetzen, was schon ein Stück weit das Gegenteil ist von stabilisieren. Also daran merkt man auch schon, dass es mehr eine Erwartungshaltung ist, wenn man sich jetzt dreht, wenn man erwartet, dass man sich immer noch am selben Ort befindet und alles klarer ist, kann das gut funktionieren, muss aber nicht und tut es auch oft nicht. Wenn man erwartet, dass das Drehen dem Benutzen eines Portals gleichkommt, dann kann es auch gut sein, dass man beim Stehenbleiben dann an einem anderen Ort sich befindet.
Also meine Erfahrung mit Stabilisierungstechniken, das ist vielleicht eben angeklungen in meiner subjektiven Formulierung, ist einfach eher negativ. Ich habe mich in einem Traum gedreht, nur um es auszuprobieren. Eigentlich war der Traum recht stabil. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören, mich zu drehen, weil ich dann einfach wie so ein Kreisel weitergespinnt bin, bis ich dann aufgewacht bin. Und in einem anderen Traum, da war er aber eher präluzid, da bin ich dann losgeflogen und dachte so, oh mein Gott, ich muss den Traum berühren. Und dann hatte ich plötzlich einen Hund in der Hand und habe den gestreichelt, um den Traum zu stabilisieren. Also für mich ist das eine Form von Trübheit, wenn man irgendeine sinnlose Handlung im Traum machen muss, damit der Traum funktioniert. Klarheit bedeutet doch für mich, dass du vollkommene Freiheit hast, tun kannst, was du willst. Und nicht irgendwie die ganze Zeit deine Hände reiben musst. Das ist doch bescheuert. Also ich mag es nicht, will aber nicht bestreiten, dass es funktionieren kann. Ja. Und durchaus auch hilfreich sein kann.
Ich würde nicht sagen, dass es ganz sinnlos ist. Ich würde eher dazu anregen, eigene Stabilisierungstechniken zu finden oder zu erfinden, die einem passen, die in dem Moment gerade irgendwie angebrachter sind, als die, die oft beschrieben werden, weil es halt tatsächlich... Entweder es geht nur um die Überzeugung, würde ich behaupten, oder es liegt, dass man aufwacht, obwohl man das noch nicht wollte, kann auch physiologische Gründe haben, aber eine Traumtätigkeit führt normalerweise nicht direkt dazu, dass der Traum sich stabilisiert. Das ist mehr die Erwartung, oder die kann zumindest genauso viel dafür tun.
Also generell halte ich es für eine sehr gute Idee, den Traum sehr intensiv zu beobachten, die Wahrnehmung zu erhöhen und so. Und das funktioniert bei mir als gute Stabilisierungstechnik. Ist aber im Allgemeinen auch sehr sinnvoll, weil das nochmal das Bewusstsein schärft. Denn Wahrnehmung ist ja eigentlich, oder Bewusstsein ist eine Form von Wahrnehmung. Und zwar die kritische Wahrnehmung der Umwelt. Deshalb würde ich sagen, im Traum ruhig bleiben, sich sammeln und alles möglichst genau beobachten, damit man auch wirklich ein Gefühl für den Traum entwickelt. So finde ich das immer ganz praktisch. Ich glaube, das kann man so verallgemeinern.
Ja, viele, vor allem Anfänger, haben das Problem, dass sie oft Klarträume haben, die nur so eine Sekunde oder kürzer oder ein paar Sekunden dauern und sie dann aufwachen. Es wird oft gesagt, dass es daran liegt, dass man zu überstürzt sich in irgendwelche Tätigkeiten stürzt im Traum, weil man so happy ist, dass man den Traumzustand erkannt hat und dann irgendwas sofort losfliegen will und einen Scheiß macht oder so. Kann ich jetzt zumindest nicht widersprechen und würde ich auch auf jeden Fall auch empfehlen, ruhig zu bleiben. Das stabilisiert den Traum in solchen Fällen doch am meisten.
Gleichzeitig denke ich aber, könnte es eher daran liegen, dass Anfänger einfach im Traum eine gewisse Blockade haben am Anfang. Was nicht sein muss, aber die meisten Anfänger denken sich dann einfach oder nehmen unbewusst den Traum als Realität wahr. Und ich denke, das Gehirn ist so konzipiert, dass es in nicht realen Welten einfach ungerne verbleiben möchte. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Man nimmt es als Illusion wahr und warum möchte man illusioniert werden?
Weil es Spaß macht.
Natürlich, bewusst möchten wir es alle gerne, sonst wären wir jetzt nicht beim Thema.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das so dieser Reflex ist. Das ist nicht die Realität, weg hier. Und nach einem Klartraum oder so geht das dann, weil man sich daran gewöhnt hat. Das ist vielleicht eine eher unkonventionelle Ansicht, aber ich halte das für realistisch.
Ja, meinetwegen. Widersprechen kann ich nicht, aber man weiß es nicht, was da
Man
noch
weiß
alles
es
mit
nicht.
reinspielt. Genau, wer weiß.
Gut.
Ja, also zu den DIL-Techniken, die man noch ein bisschen, also den allgemeinen DILD haben wir ja jetzt schon ausführlich beleuchtet in der letzten Folge. Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen einzelne Techniken, die in die DILD-Familie fallen, erklären, die auch verbreitet sind. Und ich würde sagen, da kann man noch ein paar Unterkategorien von der ILD einführen, wenn wir das schon mit der Kategorisierung so angefangen haben. Die zum Beispiel fällt EILD unter DILD. Klingt sogar fast genau so. Damit ist externally induced lucid dream gemeint, also Klarträume, die man mit Hilfe von Signalen aus der Wachwelt induziert. Da gibt es zum Beispiel so Schlafmasken oder Brillen, die entweder nach einer voreingestellten Zeit oder wenn sie im Schlaf erkannt haben, zum Beispiel anhand der Augenbewegungen, Lichtsignale oder Tonsignale aussenden, die man dann im Traum wahrnehmen soll und anhand derer man erkennen soll, dass man gerade träumt.
Hast du die elektrischen Signale erwähnt? Ich habe
Nee,
gerade nicht so.
die aktuelle Entwicklung in dem Bereich würde ich nach hinten dran hängen. Also die Geräte, die ich jetzt beschreibe, es gibt solche seit den 80ern, glaube ich, oder Ende der 80er oder so. Gibt es die erste Brille, die sowas macht. Und wurde auch von Stephen LaBerge untersucht. Und also die Auswirkungen, die Erfolgsraten wurden untersucht und so weiter. Das kann helfen, sowas, aber man braucht immer noch ein kritisches Bewusstsein, um dann klar zu werden. Also wenn der Reiz in den Traum eingebaut wird, dann muss man immer noch den erkennen und die Bedeutung davon erkennen. Und man wird dann dadurch klar, nicht, man wird nicht automatisch dadurch klar, dass irgendwo was blinkt oder man ein Geräusch oder eine Stimme hört.
Also, ich möchte dazu eine Warnung aussprechen. Es gibt sehr viele Geräte, die im Internet kursieren, besonders auf ausländischen Märkten. Sie können funktionieren, sie können sehr hilfreich sein, aber es gibt so zwei Punkte, bei denen man vorsichtig sein muss. Einerseits sind es einfach Geräte, die häufig im Ausland produziert werden, die ziemlich teuer sein können und die auch sehr scheiße sein können. Also, die können unzuverlässig sein, die Rezeptoren, nicht Rezeptoren, hier die Mess Nupsis,
Elektronen.
die Elektroden, danke. Die können fehlerhaft sein, falsch sein, die Software kann Bullshit sein. Generell kann das Teil nach dem ersten Mal benutzen auseinanderfallen.
Ja,
Achtet.
red ruhig fertig, sorry.
Achso. Achtet am besten auf Erfahrungsberichte von realen Personen, die ihr kennengelernt
Ja.
habt im Forum, im Internet. Das ist das Zuverlässigste. Achtet nicht auf Rezensionen bei Amazon oder so, weil die auch sehr gut gefaked sein können, gerade in dubiosen Geschäftsrichtungen und so.
Es gibt mittlerweile schon einige solche Modelle und einige auch Nachbauten von Originalen sozusagen oder nachempfundene Brillen und Masken. Ich würde mal sagen, mir ist bisher noch keine untergekommen oder ich habe noch von keiner gesehen, die ich als komplett unbrauchbar bezeichnen würde, wenn man dann sowas überhaupt einsetzen möchte. Aber es gibt definitiv überteuerte Geräte. Wie zum Beispiel, naja, müsste ich jetzt nochmal raussuchen, wie die heißt, aber ich pack mal Links in die Shownotes von welchen, die preisleistungsmäßig interessant aussehen. Also man kann durchaus knapp $300 oder so für so ein Gerät ausgeben und der Materialwert liegt dann bei auf jeden Fall unter $10 und man kann sowas auch selber bauen.
Ja, selber bauen bietet sich sowieso generell an. Man muss eben nur an die Elektroden kommen. Software gibt es, soweit ich
Ach
weiß,
so, ja,
sogar
und wegen
ganz
Elektroden,
gut.
damit ist dann gemeint, wenn so eine Maske in eine EEG eingebaut hat, um die Schlafphasen oder also REM-Schlaf zu erkennen. Das wären jetzt bei meinen $10 nicht inbegriffen. Muss es auch nicht unbedingt sein, wenn man für WBTB sowieso schon weiß, wann man normalerweise so REM-Schlaf hat. Oder wenn man es eben in Zusammenhang mit WBTB einsetzt, also erst dann nach dem WBTB aufsetzt. Und dann muss man ja auch nicht so exakt abschätzen, wann man beim Schaff sein wird, wenn man sowieso davon ausgeht, dass es in den nächsten Minuten sein wird.
Ja, und soweit denke ich, haben wir das zu der materiellen und technischen Warnung abgegeben.
Das, ja.
Dieser Satz ergab jetzt wieder keinen Sinn.
Aber zu beachten ist halt genauso wie bei so Sachen wie jemanden bitten, einem ins Ohr zu flüstern, dass man gerade träumt, wenn die Augen sich schnell bewegen, oder ein Tonband abspielen und die Lautsprecher entsprechend aufdrehen mit der Botschaft, du träumst gerade, ist das gleiche Prinzip, das kann unterstützen, aber es ist keine Technik, die ganz alleine, ohne dass man ansonsten was dafür tut oder kritisches Bewusstsein trainiert, sehr erfolgreich sein kann.
Außerdem, denke ich, kann man dadurch auch eine gewisse Abhängigkeit entwickeln, dass man eben ohne diese Geräte einfach nicht mehr klar wird. Und das halte ich für nicht so elegant als Lösung. Wer damit kein Problem hat, kann das gerne verwenden. Ich finde, es widerspricht nur so ein bisschen dem Prinzip des Klarträumens, wenn man da noch sowas machen muss.
Ja, da gibt's entwickelt sich, glaube ich, so langsam ein Glaubens, naja, Krieg will ich es noch nicht nennen, ein Glaubensstreit, ob das der Sinn, sich mit dem Klarträumen zu beschäftigen, nicht eigentlich vielmehr der Weg ist und sich selbst besser kennenzulernen und seine Träume und was man alles tut, um einen Klartraum zu bekommen, was man dabei alles erlebt. Ob das nicht eigentlich so viel wert ist, dass man gar keine technische Unterstützung dafür haben will. Das wird in letzter Zeit interessanter bzw. eine häufigere Diskussion, weil sie auch wichtiger wird durch Geräte, die viel direkter Klarträume induzieren können, nämlich durch Ströme, die man direkt durch den Schädel schießt, quasi.
Ihr kennt das vielleicht aus alten Filmen. Ja, die alten Horrorfilme, da wo die dann in der Psychiatrie hocken und
dann oder vom elektrischen Stuhl oder
ja, genau, so ähnlich ist das, so ähnlich wie das, genau. Da werden dann zwei elektrische Leiter angebracht und dann wird da, weiß ich nicht, 500 Volt mit 200.000 Ampere, ne, und ja, so bam, ja. Und dann ist es Gehirn matsch.
Also das Prinzip ist jetzt mal gar nicht so anders wie beim elektrischen Stuhl. Man kriegt auch so Schwämme an Schädel, die nass gemacht werden mit Salzwasser, damit der Strom auch gut den Übergang findet über die Haut. Aber man kriegt da halt, man schließt ein Gerät an, das sehr kleine Ströme nur liefern kann. Und das in der richtigen Frequenz, wenn man Klarträume induzieren will. Hintergrund sollte man noch ein bisschen sagen, wurde dieses Jahr, ich glaube Anfang dieses Jahr, eine Studie veröffentlicht, die wohl zeigt, dass mit den richtigen Einstellungen, sage ich mal allgemein, relativ, also vergleichsweise zuverlässig Klarträume induziert werden können, in der Form, dass man das Signal gibt, den Strom fließen lässt. Und in dem Moment oder kurz danach, wenn er lang genug fließt, eben der Träumer einfach so sich bewusst wird, wo er sich befindet. Und wenn man eben Klarträumen trainiert, dann auch bewusst wird, dass man sich gerade in einem Traum befindet und was das bedeutet.
Ich finde das ein bisschen alarmierend, dass die Studie Anfang dieses Jahres erschienen ist und das Gerät schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später.
Naja, Geräte gibt's ja theoretisch schon länger. Die hatten ja für die Studie auch welche. Also sogenannte TACS, TACS heißt, wenn ich mal schauen, ob ich es auswendig kann, Transcranial Alternating Current Stimulation. Ja, ich kann es auswendig.
Ist nur die Frage, inwieweit diese Firma die Hände in der Studie hatte.
Die Firma, die Moritz jetzt meint, ist eine mutmaßliche russische Firma, ob da überhaupt eine Firma da hinten dran steht, wissen wir gar nicht, die jetzt gerade dabei ist, ein Gerät auf den Markt zu bringen, das für Laien Klarträumer konzipiert ist mit eingebautem EEG, das die REM-Schlafphasen erkennen soll und mit Smartphone-Apps, mit der man das Ganze bedienen kann. Das wäre dann das erste Gerät, was sich wirklich an Klarträumer richtet und nicht von Klinikpersonal eingestellt und angebracht werden muss, sozusagen. Oder,
ja.
oder auch nicht selbst zusammengelötet werden muss. Das kann man natürlich auch theoretisch tun.
Die genaue Funktionsweise haben wir noch gar nicht so richtig erklärt. Und zwar, das muss man vielleicht dazu wissen.
Ja, hab's allgemein gehalten, aber erzähl ruhig mehr.
Das Gehirn funktioniert natürlich auch mit Spannung und Impulsen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist. Meine Physiklehrerin meinte mal, das sei jetzt nicht mit direktem Strom, sondern eher mit elektrischen Feldern, aber das ist auch egal. Es funktioniert durch Spannungen und durch Impulse. Die arbeiten natürlich auf einer gewissen Frequenz und wenn man seichte Stromimpulse in das Gehirn sendet, die auf einer Frequenz sind, die ein gewisses Hirnareal ansprechen, dann wird das natürlich stimuliert und da im Traum das kritische Bewusstsein gefördert werden soll, werden halt die Hirnareale stimuliert, die gerade diese Funktion erfüllen. Die sind im Wachleben häufiger aktiv als im Schlaf und deswegen kann man die dann wachrütteln und sagen, hier, kritisches Bewusstsein, komm mal vorbei.
Mhm. Also ich würde sagen, die haben nicht natürlich gewisse Frequenzen, sondern die haben halt durch die Gehirnaktivität, was da natürlich genau hinten dran steckt, wird heftig erforscht, aber kann man nicht so genau sagen. Aber die Gehirnaktivität an sich ist zum Beispiel, also ist mit dem EEG messbar mit verschiedenen Frequenzen und man kann auch feststellen, dass an unterschiedlichen Stellen am Schädel unterschiedliche Frequenzen dominanter oder weniger dominant sind. Und in verschiedenen Bewusstseinszuständen zeigt sich dann ein anderes Bild. Und ein Unterschied zwischen Trübträumen und Klarträumen ist halt, dass im präfrontalen Kortex, das kann ich auch sagen, in Klarträumen eine 40 oder ungefähr 40 Hertz Frequenz stärker festgestellt werden kann. Das ist, wird als einer der oder der Hauptunterschied in der EEG-Messung zwischen Trüb- und Klarträumen angesehen. Und indem man eben genau diese Frequenz von außen induziert, scheint das im Vergleich zu der Mühe, die man sonst hat mit unterschiedlichen Techniken, eine recht zuverlässige Methode zu sein, klar zu werden.
Ja, also wissenschaftlich betrachtet ist das wohl sehr gut erklärt. Jedenfalls hat sich jemand aus dem Forum, der sich recht gut damit auskennt.
Es ist halt, beruht halt einfach auf der Annahme, dass man sieht, ha, Klartraum, 40 Hertz, muss irgendwas damit zu tun haben, geben wir mal 40 Hertz rein. Warum das genau funktioniert, weiß man deswegen noch nicht.
Natürlich, okay. Generell ist die Neurologie ja sehr unerforscht bislang. Das ist so quasi das am menschlichen Körper, wovon wir noch gar keine Ahnung haben.
Ja, kann man so sagen.
Aber es basiert auf eigentlich schon bislang erfolgreichen Prinzipien. Wir haben ja schon öfter in der Neurologie gewisse Impulse, gewisse Frequenzen benutzt, um Reaktionen im Körper auszulösen. Oder im Bewusstsein. Nur aufs Klarträumen bezogen ist das jetzt recht neu. Aber soweit ich weiß, hat man das schon öfter gemacht. Daneben, weiß ich nicht, an einer OP, offenen Hirn-OP, im Zweifelsfall oder so. Das wird aber schon benutzt in der Medizin.
Es gibt da schon einige Forschungen, es wird immer mehr, die auch mit nicht Wechselströmen, auch mit Gleichströmen wird da viel geforscht. Und auch das wurde auch schon versucht, mit Gleichströmen das entsprechende Hirnareal zu aktivieren, was nicht funktioniert hat, kann man glaube ich so sagen. Das Ganze ist aber halt in dem Sinne noch nicht so gut erforscht, dass allgemein THCS und TDCS die Auswirkungen von diesen Strömen noch nicht so gut erforscht ist. Es gibt keine Langzeitstudien zum Beispiel zu den Auswirkungen. Man sollte das auf jeden Fall nicht einfach so mal ausprobieren, würde ich sagen, ohne zu wissen, was da passiert, ohne mit seinem Arzt gesprochen zu haben, wenn man bestimmte Erkrankungen hat. Oder es wird auch empfohlen, wenn man Herzschrittmacher hat oder von irgendeiner OP Metallteile im Schädel, dann sollte man das auf jeden Fall gar nicht erst ausprobieren. Also es gibt viel Zweifel, ob das überhaupt so einfach anzuwenden ist oder ob sich nicht noch zeigen wird, dass es gefährlicher ist, als viele zurzeit annehmen. Das wird sich noch zeigen. Und bezogen auf Klarträume gibt es halt bisher nur diese eine Studie, die auch kritisiert wird, weil die Ergebnisse wohl verschönert sein sollen, weil die Beurteilung, ab wann etwas ein luzider Traum war, die Schwelle sitzt wohl niedriger als die Ansprüche der Skala in anderen Studien angesetzt sind. Deswegen, es gibt bisher nur die eine Studie und wie viel die Ergebnisse aussagen, ist noch nicht wirklich sicher, aber auch persönliche Erfahrungen mit solchen Geräten, die dann nach der Veröffentlichung der Studie hier und da gemacht wurden, zeigen, dass es auf jeden Fall einen recht hohen Effekt hat, also klar zu werden.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ist eure persönliche Entscheidung...
Was? Hast du es ausprobiert oder was?
Nein, ich meine, man kann das so sagen, wie du das gesagt hast. Das wollte ich so, also... Ja,
das war jetzt dann doch recht ausführlich. Aber gut, damit haben wir das, glaube ich, auch mal abgedeckt. Viel mehr kann man dazu jetzt noch nicht sagen. Also ich glaube, es wäre verfrüht, darüber eine eigene Folge zu machen. Also sehe ich das mal als abgearbeitet an.
Ja, wir könnten das vielleicht mal mit Reiper zusammen machen. Wir könnten auch vorher ein ähnliches Gerät ausprobieren. Falls ihr wirklich...
Das könnte langsam zur Tradition werden, dass wir in jedem Podcast erwähnen. Wir könnten mal den einladen. Lass uns Reiper mal einladen.
Reiper sowieso. Generell ist es doch so, wenn ihr die Chance nutzen wollt und die Möglichkeit habt und nicht genug Angst davor habt, es nicht zu tun, dann probiert es aus und besonders erzählt uns davon, schreibt es ins Forum, denn solche Erfahrungsberichte sind noch sehr verhalten im Forum.
Und auch wenn ihr wisst, wo man billig so Geräte herbekommt, das ist auch gerne gesehen.
Das hapert bislang meistens so am Zoll und an den Versandkosten, weil das dann aus Amerika eingeliefert wird.
Ja, oder an den Preisen von solchen Geräten, wie sie halt in Kliniken heute schon eingesetzt werden.
Ja. Oder eine bessere Möglichkeit, sucht euch die Teilnahme an einer Studie im Schlaflabor. Die werden regelmäßig angeboten, besonders von Stefanie Schädlich kenne ich viele. Stefanie Schädlich heißt die doch,
ja,
oder?
Ja.
Da gibt es dann teilweise Anfahrtkosten gegeben, egal von wo aus Deutschland. Sogar eine Übernachtung kostenlos oder zwei Übernachtungen kostenlos. Und wenn man dann noch irgendwie einen Klartraum hat, nochmal einen Aufschlag, das ist häufig. Dann geht ihr einfach dahin, meldet euch vorher an. Da habt ihr vor allem, und das ist der eigentliche Vorteil, die Möglichkeit, ein professionelles EEG von eurem Schlaf aufzuzeichnen, eine Beratung, eine persönliche Beratung wirklich zu haben, und ihr könnt euch mal mit Leuten darüber unterhalten, die sich super damit auskennen. Also empfehlenswert für jeden, ob jetzt Anfänger, normaler Träumer, Klarträumer, was auch immer, es ist super. Gut, Steve ist gerade verstummt.
Ich bin da.
Achso.
Sieht nur so aus.
Ja,
wobei es da jetzt bei so Studien bisher selten beziehungsweise nicht um THCS geht, sondern es werden unterschiedlichsten Dinge erforscht. Also das war eine allgemeinere Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Gerade wenn man relativ zuverlässige Klarträume haben kann, wenn man das möchte, dann ist man sowieso gerne gesehen, glaube ich, bei so Studien. Aber auch ansonsten ist das mal interessant.
Ich möchte jetzt mal weitermachen.
Bitte, hau rein.
Wollen wir jetzt zur Konditionierung gehen? Würde ich sagen, ne?
Ja, das würde ich auch so als, ist zwar nicht so verbreitet, die Ansicht, glaube ich, weil die Kategorisierung vielleicht nicht so wichtig ist von Techniken, aber ich würde auch sagen, dass man viele Techniken unter die Rubrik Kategorisierung, unter die Rubrik Konditionierung setzen kann.
Viele von euch kennt vielleicht den Pavlovschen Hund. Das ist klassische Konditionierung. Immer wenn die Glocke läutet, kriegt er was zu fressen und er fängt an zu sabbern, sobald die Glocke läutet. Sowas Ähnliches können wir auch machen. Das hat unterschiedliche Namen. Jetzt hat Steve hier Konditionierung reingeschrieben. Ich mag den Begriff Trigger oder Anker sehr gerne. Ein Trigger kommt aus der Programmiersprache und bedeutet eigentlich nichts weiter als Schalter. Wenn eine Bedingung gegeben ist, dann wird etwas ausgeführt. Das ist jetzt sehr abstrakt und ist in der Realität einfach sehr simpel. Ihr seht einen Hund und macht einen Reality-Check. Das macht ihr jedes Mal, wenn ihr einen Hund seht. Irgendwann entsteht in eurem Gehirn eine Verknüpfung, dass ihr es automatisch macht, wenn ihr einen Hund seht. Somit wird die Wahrscheinlichkeit, ein RC zu machen, während man einen Hund sieht, ins Unermessliche gesteigert, weil das eigentlich so in Fleisch und Blut übergeht, dass ihr da kaum noch drüber nachdenken musst.
Das könnte allerdings weniger erfolgreich sein, wenn das eben so automatisch funktioniert, dass man dabei die Realität gar nicht hinterfragt, sondern nur den RC quasi abarbeitet und dann weitermacht wie bisher. Das
Richtig.
Wäre auch nicht unüblich. Also man sollte auch versuchen, dabei aufrechtzuerhalten, das Ganze kritisch zu hinterfragen.
In der Realität sollte es dann so funktionieren, dass man einen Hund sieht und nicht den RC macht aus Intuition, sondern dass man den Hund sieht und das Bewusstsein schlagartig wach wird oder da ist.
Ja, das wäre der Optimalfall, denke ich.
Das funktioniert besonders gut, wenn man sich ein Traumtagebuch anlegt und da gerade am besten online oder in einem Programm.
Ja, dann muss nicht unbedingt sein.
Ja, aber es gibt, glaube ich, ganz gute Software dafür. Aber egal, man legt sich ein Traumtagebuch an und kategorisiert auch die Traumzeichen. Das sind einfach Objekte, Gefühle, Handlungen, die im Traum sehr häufig vorkommen. Und wenn ihr merkt, dass ihr zum Beispiel häufig in Träumen unter Zeitdruck leidet, was bei vielen Leuten der Fall ist, dann macht ihr einfach, oder werdet ihr einfach ab sofort immer kritisch, wenn ihr in der Hektik seid.
Funktioniert. Wobei das ziemlich schwierig ist, weil wenn man gerade hektisch irgendwas tun muss, dann nehmen sich viele dann gerade dann nicht die Zeit,
eine Erzählung zu machen. Ja, und genau aus dem Grund ist es eigentlich sehr gut, das zu machen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das sehr gut. Man muss kein Traumzeichen finden. Man kann es auch bei generell gewissen Handlungen oder Objekten machen. Ist aber natürlich vorteilhaft, wenn man merkt, dass das häufiger vorkommt.
Ja, also zur Traumzeichenkategorisierung hat Stephen LaBerge so einen Vorschlag quasi in seinem Buch veröffentlicht, in welchen Kategorien man Traumzeichen suchen sollte, und man sollte sich dann nach einer gewissen Vorgehensweise die wichtigsten aufschreiben und bei jedem Traum oder nach dem Aufschreiben von jedem Traum den durchgehen und sich merken oder nochmal rausschreiben, was für Traumzeichen da drin waren. Man muss das nicht so penibel machen. Allgemein wird halt empfohlen, dass wenn einem auffällt, dass gewisse Sachen häufig vorkommen in Träumen, dass das einfach dann als Traumzeichen angesehen werden soll und man dann verschärft darauf achtet und zum Beispiel, ja, oder im grundlegend erstmal RCs macht, wenn man in so eine Situation gerät oder eine gewisse Sache sieht, die häufig in den Träumen vorkommt.
Ja, also für mich ist es eine Technik, die fast Idioten. Ups, habe ich dich unterbrochen?
Nein, wir laggen nur wieder.
Ach so, wir laggen. Die Technik hat eine sehr hohe Erfolgschance, meiner Erfahrung nach. Man muss eben einfach auf gewisse Dinge achten, eben dass man einfach nicht nur dumm einen RC ausführt und gleichzeitig, dass man das zuverlässig macht.
Ja, und unabhängig von Traumzeichen werden öfter so Sachen empfohlen wie jedes Mal, wenn man aufs Klo geht oder gehen muss, oder jedes Mal, wenn man durch eine Tür geht, oder eben jedes Mal, wenn man eine bestimmte Sache sieht, wie zum Beispiel einen Hund.
Zum Beispiel einen Hund oder ein Auto.
Ja, das könnte je nachdem ziemlich häufig vorkommen. Aber es gibt natürlich auch Leute, bei denen das mit dem Hund viel zu häufig vorkommen würde, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, in einem Tierheim arbeitet oder so. Also da sollte dann halt schon jeder auch seine eigenen Sachen finden.
Ja, soweit, denke ich, zu den Traumzeichen.
Ja.
Du willst jetzt noch die anderen DELD-Techniken nennen?
Ja, ein paar gibt's schon, die so verbreitet sind, dass sie zumindest eine Erwähnung wert sind.
Ich bin ehrlich gesagt dafür, dass wir das jetzt so langsam auslaufen lassen, weil wir schon recht umfangreich sind, und dann können wir da lieber noch eine extra Folge drüber machen.
Wie wär's, wenn wir MILD und SSILD noch erwähnen und dann haben wir Zeit, irgendwann die ausführlich zu behandeln?
Okay.
Erwähnt
es gibt
haben wir
MILD und SSILD.
Genau. Wobei MILD, Mnemonic Induced Lucid Dream, auch eine von Stephen LaBerge entwickelte Technik, die wenn man sie sich genau anschaut, auch eine ziemlich genaue Anleitung ist und relativ viel Aufwand betreibt. Man muss sich natürlich nicht so genau an die Anleitung halten. Das Prinzip ist, dass man per Autosuggestion sich auch mit WBTB vorzugsweise vorm Schlafengehen oder vorm Einschlafen dazu bringt, im Traum sich zu erinnern, dass man gerade eingeschlafen ist und dass man ja klar werden wollte. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu kompakt zusammengefasst, aber ich glaube, das ist so allgemein das Prinzip.
Und die SSELD-Technik ist eine vor allem sehr neue Technik, die von Anfängern sehr gerne benutzt wird und sehr hohe Erfolgschancen haben soll. Die funktioniert, bei manchen. Die funktioniert dadurch, dass man sich vor dem Einschlafen auch an eine sehr strikte Anleitung hält, verschiedene Phasen durchläuft, indem man die Sinne fokussiert, Stück für Stück, und diese Zyklen wiederholt, bis man dann irgendwann einschlafen möchte und dann im Traum einen sehr starken Fokus auf den Wahrnehmung hat und somit das kritische Bewusstsein auch geschärft wird. Funktioniert auch irgendwie als Wildtechnik, ist aber nicht die offizielle Verwendungsweise. Darüber kann man aber noch sehr viel ausführlich reden, denke ich, über diese Technik.
Kann man, ja. Gut, werden wir auch noch, glaube ich. Aber ja, nicht heute.
Bin ich dafür, weil wir jetzt schon eine große Menge an Gespräch haben.
Es gibt noch eine Sache klarzustellen, zu korrigieren von der letzten Folge. Ich habe DILD als Dream-Induced Lucid Dream bezeichnet. Das wird oft so ausgeschrieben und würde ich sagen, ist auch nicht falsch, aber klassischerweise heißt es eigentlich Dream-Initiated Lucid Dream im Gegensatz zu WILD Wake-Initiated Lucid Dream. Ist genau genommen noch etwas korrekter, aber bevor das jemand kritisiert, hier bitteschön. Es gibt auch alternative Bezeichnungen. Paul Tholey hat in seinem Buch die Abkürzungen KLB und KLG für klarheitsbewahrende und klarheitsgewinnende Techniken benutzt, aber die haben sich nicht so verbreitet. Ich finde die aber auch schön. So, das wäre noch klargestellt.
Dann bis morgen und abschalten.
Oder bis abschalten nicht vergessen, genau. Zumindest bis zum nächsten Mal.
Ja, gut. Liebe Kinder, bis dann.
Ciao.